Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
Willkommen zur neuen Ausgabe von Die IT-Woche. Wir reden über sabotierte Open-Source-Bibliotheken, über Log4j, Java-Lücken und Zukunftsaussichten der ICT-Branche. Mein Name ist Rita Vogt, Redaktionsschluss für die Ausgabe war am Mittwoch, 12. Januar, also noch bevor der Bundesrat seine neuesten Beschlüsse bekannt gegeben hat. Zwei bekannte Open-Source-Bibliotheken sind korrumpiert worden. Was genau ist passiert, Christian?
Ein Entwickler hat so eine Open-Source-Bibliothek, der Colas.js-Bibliothek, hat er ein neues Modul hinzugefügt und das anschließend auf GitHub und NPM veröffentlicht. Auf dem Modul mit dem Namen Neues Modul für die amerikanische Flagge hat er absichtlich eine Endlosschleife eingebaut, die dazu geführt hat, dass nur noch unlesbare Codes ausgegeben worden sind oder ganze Programme zusammengebrochen sind. Konkret heisst das, dass Anwendungen, die auf die Open-Source-Bibliotheken zugegriffen haben, nicht mehr funktionieren. Mehrere tausend Projekte sind vom Vorfall betroffen.
Was man, wer das gemacht hat oder wieso? Ist das politisch motiviert gewesen, oder was steckt da dahinter?
Bleeping Computer vermutet als Grund für die Sabotage eine Vergeltungsmaßnahme von Seiten des Entwicklers. Er soll sich insbesondere gegen Grosskonzerne und kommerzielle Nutzer von Open-Source-Projekten gestellt haben. Er kritisiert dabei, dass die grossen Unternehmen in grossem Umfang von kostenloser Open-Source-Software profitieren, dabei aber nichts an die Gemeinschaft zurückgeben. Bereits im November 2020 hat der Entwickler gewarnt, dass er grosse Firmen nicht mehr länger mit seiner Arbeit unterstützen wird. Dabei hat er ihnen die Möglichkeit geboten, ihre Projekte entweder zu forken, also das heisst, auf ein anderes System zu kopieren oder zu migrieren, oder ihm ein schwachstelliges Jahresgehalt zu zahlen.
Also sehr idealistisch, die Motivation in dem Fall.
Das kann man so sagen. Es nimmt dann im zweiten Teil allerdings noch ein bisschen eine abstruse Form an.
Wissen wir, wie oft die korrumpierten Bibliotheken sind abgeladen worden und wie viel Schaden sie tatsächlich angerichtet haben?
Die Colas-Bibliothek allein wird auf NPM, einem Paketmanager für die JavaScript-Laufzeitumgebung Node.js, über 20 Millionen Mal pro Woche abgeladen. Fast 19'000 Projekte verlassen sich auf die Open-Source-Software. Grundsätzlich handelt es sich dabei um eine Funktion, die es dem Nutzenden erlaubt, verschiedene Farben innerhalb von einer Applikation zu verändern. Also eigentlich eine sehr zentrale Funktion, die man auch an den vielen Projekten, die betroffen sind, ablesen kann. Faker-Bibliothek, die zweite Betroffene, trägt zu der Funktion von 2'500 Applikationen bei.
Und wie sind die Reaktionen in der Open-Source-Community auf den Vorgang? Hat der Unterstützung gefunden in der Community oder ist das kritisiert worden hauptsächlich?
Die Reaktionen, die sind gemischter Natur. Dieser ganzen Geschichte haftet auch noch so ein bisschen eine Verschwörungstheorie an. Im Zuge von ihrer Recherche haben Journalisten von Bleeping Computer weiter herausgefunden, dass die README-Seite für die schadhafte GitHub-Bibliothek ebenfalls verändert worden ist. Unter anderem findet sich darin die Frage, was ist wirklich mit dem Aaron Schwartz passiert? Der Schwartz war ein amerikanischer Programmierer und Unternehmer, der bestrebt war, um Informationen für möglichst alle frei zugänglich zu machen. Dabei hat der Aktivist Millionen von Zeitschriftenartikeln aus einer Datenbank vom MIT heruntergeladen und veröffentlicht. Mit dieser Aktion hat er allerdings gegen das Gesetz verstoßen und im Verlauf des Rechtsstreits hat er dann Selbstmord begangen. Gerade viele Leute, die an diese Theorie glauben, sind dem Entwickler gegenüber sehr positiv eingestellt. Auf der anderen Seite haben sich viele darüber beklagt, dass die Open-Source-Community lange dafür gekämpft hat, dass die grossen und kommerziellen Unternehmen statt mit eigenen, mit offenen Systemen arbeiten. Für die Community bedeutet die Tat vom Entwickler tatsächlich einen Rückschritt. Es wird insbesondere ein Vertrauensverlust in die Open-Source-Software befürchtet, auch wenn man bis jetzt sagen kann, dass es sich dabei um einen Einzelfall handelt.
Das kann ich mir schon vorstellen. Bis jetzt ist ja Open Source immer als hohe Qualität, zuverlässige Community, hilfsbereit und so weiter hat es gegolten. Und der Grundsatz ist jetzt wie angeritzt zumindest, wenn nicht kaputt gemacht ganz. Können wir einschätzen, wie es weitergeht? Macht das Schule, was passiert ist, oder bleibt es tatsächlich bei dem Einzelfall?
Ja, hoffen wir nicht, dass das jetzt Schule macht. GitHub hat das Konto vom Entwickler mittlerweile gelöscht, aber theoretisch kann trotzdem jeder Entwickler seine eigene Open-Source-Software-Module jederzeit abändern, wie er will.
Wir bleiben dran bei dieser Recherche.
So machen wir es.
Vor rund 4 Wochen ist die Lücke namens Log4Shell das erste Mal aufgetaucht. Und jetzt hat die amerikanische Security-Behörde CISA eine Warnung gegeben. Ist das richtig, Hans-Jürgen?
Nein, da muss ich ganz klar widersprechen. Also CISA hat eine Art Entwarnung gegeben, indem man zuerst ein bisschen Aufsehen erregen will für die eigentliche Warnung, die dahinter steckt. Die CISA-Chefin hat nämlich gesagt, ja, wenn man jetzt schaut, in dem Monat, seit die Lücke in der Log4J-Library bekannt ist, ist eigentlich mindestens in den USA noch gar nichts Gravierendes passiert. Meines Wissens noch ist jetzt auch außerhalb von den USA noch nichts Grosses bekannt worden. Aber dann hat sie doch angefügt, und das ist eine erfahrene Security-Frau, dass das eins von den schlimmsten Löcher ist, was sie je gesehen hat in ihrer Karriere. Vielleicht sogar das Schlimmste. Ihrer Meinung nach wird das Unternehmen noch auf Jahre hin beschäftigen und noch auf Jahre hin eine Einfallspforte für Hacker bleiben.
Jetzt haben wir eine mega schlimme Lücke, die de facto noch gar nicht wirklich ausgenutzt wird.
Ja, das ist eben nicht ganz klar. Es gibt auch die Theorie, dass die Hacker sich schon längst eingenistet haben in diesem System. Und weil das am ehesten raffinierte oder sogar von Staaten gesponserte Hackergruppen könnten sein, ist es gut möglich, dass sich die jetzt einfach extrem zurückhalten. Damit die Unternehmen und Organisationen nicht wissen, dass sie die in ihrem System haben. Weil, wenn es die Lücke nachträglich geschlossen wird, dann rät es, dass die Hacker, die schon drin sind, eigentlich nicht.
Weil die Daten schon weg sind, de facto, oder?
Ja, und weil ihre Hintertüren ja zugänglich sind. Also betroffene Unternehmen müssen zuerst all die Hintertüren finden und entfernen, bevor sie sich wieder sicher sein können.
Und das ist richtig, richtig aufwendig für die betroffenen Firmen, oder?
Das ist sehr aufwendig, soviel ich weiss. Und auch das Schliessen von dieser Lücke ist sehr aufwendig, weil die Log4J-Library wird in so vielen Orten verwendet, von vielen Produkten, die man gekauft hat, wie VMware und Geschichten. Es wird auch verwendet von Unternehmenssoftware, die vielleicht von der IT-Abteilung selber geschrieben worden ist. Man muss eigentlich überall herausfinden, wo sie ist und sie dann patchen, wenn man weiss, was das wieder für Nebenwirkungen wird haben.
Hätte die CISA auch eine Empfehlung gegeben an die betroffenen Firmen oder einfach an alle Firmen generell, was jetzt zu tun ist, was sie müssen machen?
Weiterhin möglichst schnell, möglichst schnell, möglichst schnell patchen.
Die Patches sind vorhanden, oder?
Patches sind vorhanden oder andere Umgehungsmaßnahmen ergreifen. Also möglicherweise betroffene Systeme vom Netz nehmen, sodass sie nicht aus dem Internet zugänglich sind, ist so eine von der Hauptmaßnahmen.
Jetzt habe ich im Gespräch vorher mit dem Christian über korrumpierte Open-Source-Bibliotheken geredet und das ist ja jetzt ein ähnlicher Fall eigentlich. Was sind da die Gemeinsamkeiten von diesen beiden Fällen?
Log4j ist zwar ein Projekt, das unter der Ägide der Apache Foundation steht, aber auch das Projekt, obwohl es von wirklich ganz, ganz vielen kommerziellen Unternehmen genutzt wird, ist von wenigen Leuten betrieben. Ich weiss nicht, wie viele das sind, wo wahrscheinlich nur ein geringes Budget haben oder sogar alle freiwillig arbeiten. Das ist halt leider kein Einzelfall und die FTC, die US-Handelsaufsicht, hat vor einer Woche gefunden, auch aufgrund von der Log4J-Krise, dass sie sich das jetzt gründlich anschauen müssen. Und sie wird jetzt da schauen, ob es da einen Weg gibt, um zu schauen, dass die Leute vielleicht auch finanziell besser entschädigt werden oder irgendetwas. Ob sie da aber schon eine Ahnung hat oder ob sie etwas Konkretes plant, hat sie noch nicht bekannt gegeben.
Das ist eine sehr kritische Betrachtung von dieser ganzen Open-Source-Szene oder Community, die auf freiwillige Arbeit und intrinsischer Motivation rausschafft eigentlich.
Genau, also die Leute arbeiten für die Anerkennung von Kollegen. Vielleicht auch, wenn sie sehen, oh, 1,2 Millionen Mal downloadet worden aus GitHub, ist das vielleicht auch eine Befriedigung. Aber man weiss, dass dann halt vielleicht die Security für ihr Produkt, das hat auch Studien gezeigt, nicht unbedingt im Vordergrund steht. Vielleicht zum noch ein bisschen mehr ausholen. Das Ganze ist aber schon sehr lang bekannt, nämlich dass Open-Source-Projekte kritisch sind für die Internetwirtschaft in vielen Bereichen. Sie werden von ganz vielen Unternehmen verwendet, ohne Bezahlung. Und zum Beispiel, es hat einen ganz entsprechenden Fall, hat es schon im Jahr 2014 gegeben. Das ist damals die bekannte Heartbleed-Lücke in der OpenSSL-Library gewesen. Schon damals hat es ein bisschen Aufregung gegeben um die ganze Geschichte. Es hat Bemühungen gegeben. Man hat gesagt, die Industrie muss da einen Beitrag leisten. Ein Jahr später ist so eine Foundation gegründet worden von Apache, wo sich dann einige Unternehmen beteiligt haben, zum Geld investieren in die Security von so einem Projekt. Aber die Menge Geld ist eigentlich lachhaft gewesen. Da sind IBMs und Microsofts und Co. dabei gewesen und haben je 100.000 Dollar gespendet pro Jahr.
Ja, das nützt nicht viel, definitiv nicht, ja.
Und ich muss sagen, ich habe da vielleicht nicht den vollen Überblick, aber ich habe seit 2015, 2016 jetzt auch nie mehr etwas gehört von so Bemühungen, die Security von dieser Open-Source-Lieferkette besser in den Griff zu kriegen. Ausser technische Massnahmen. Es gibt so Vorschläge für Frameworks, die für mehr Sicherheit sorgen sollen, indem alle Teile von einer Software validiert und ihre Herkunft authentifiziert wird. Aber für die wirtschaftliche Seite habe ich jetzt schon lange keine Initiative mehr gehört.
Ja, und wenn, dann ist es einfach reines Marketing. Weil eben eine Firma wie Microsoft 100.000 Franken in so ein Projekt investiert, machen sie das für PR und für Marketing, aber nicht um die Situation wirklich verbessern. Da bräuchte ich ein X-Faches von dieser Summe.
Das denke ich auch, und es ist natürlich schwierig. Es ist Open Source, es ist freiwillig. Unternehmen müssen sozusagen freiwillig Geld spenden. Ich weiss auch nicht, was die FTC da denn vielleicht für eine Idee hat, wie man das grundsätzlich könnte verbessern.
Aber es scheint ein Problem zu sein und ein Problem, das jetzt tatsächlich schwerwiegende Konsequenzen hat mit Log4j.
Gut, man kann nie mit absoluter Gewissheit sagen, dass es direkt auf das zurückzuführen ist. Ich meine, auch kommerzielle Produkte haben immer wieder Sicherheitslücken, die gefunden werden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch halt relativ hoch, wenn Open-Source-Entwickler pro Woche 2-3 Stunden in ihr freiwilliges Projekt stellen und dann vielleicht 3-4 Minuten davon an die Security denken, dass da vielleicht eher mal etwas passieren kann. Oder etwas einfach nicht gesehen werden, vergessen gehen.
Definitiv, und das müssen wir die im Hinterkopf haben, die Open-Source-Produkte bei sich einsetzen im Betrieb.
Ja, und eben, das sind ja eben auch alle Heartbleed damals und jetzt auch Log4Shell, wie die eigentlich Lücke genannt wird. Also die Library Log4j ist im Einsatz bei Produkten von Cisco, von VMware, von AWS, von allen eigentlich, wo mit diesen Produkten Millionen und Milliarden von Dollar verdienen.
Sind wir gespannt, was noch auf uns zukommt und hoffen doch fest, dass es nicht allzu dramatisch wird, so wie es ein bisschen zu befürchten ist.
Ja, also ja, ist schwer zu sagen. Immer wenn ein Fall auftritt, ist er schwerwiegend. Ja. Führt zu viel Betriebsamkeit in den IT-Abteilungen. Aber wenn ich mir die Situation so überlege und jetzt überlege, ja, Heartbleed vor 9 Jahren knapp, zwischendurch ein paar andere, aber eine Massenwelle an Open-Source-Security-Failures hat es jetzt doch auch nicht gegeben. Ist so mein Eindruck.
Super, danke für die Einschätzung. Die IT-Branche ist gemäss der aktuellen Swico-Befragung brutal optimistisch. Was kannst du uns genau erzählen dazu, Katharina?
Es ist heute der aktuelle Swico-Index publiziert worden und der hat einen rekordverdächtigen Wert von über 120 Punkten. Das ist gemäss dem Verband der zweithöchste Wert, der jemals erhoben worden ist.
Und was hat zu dem zweithöchsten Wert geführt? Wie setzt sich das zusammen?
Der Index basiert auf einer Einschätzung von Unternehmen aus der Branche, wie sie die Entwicklung, zum Beispiel Umsatz- oder Auftragseingang, abschätzen. Das heisst also, es bildet nicht eine reale Umsatzentwicklung ab, sondern zeigt, wie die Unternehmen die nächsten Monate einschätzen. Und mit 120 Punkten liegt der Index also deutlich über der Wachstumsgrenze. Wie du gesagt hast, die Branche ist unglaublich optimistisch aktuell.
Am Anfang der Pandemie war der Wert bei der Hälfte, bei 66, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und jetzt doppelt so viel. Deutet es darauf her, dass die Unternehmen glauben, dass die Pandemie langsam zu Ende geht? Dass das einfach ihren Optimismus beflügelt oder boostert, die Anführungszeichen?
Ja, das darf man wahrscheinlich schon so sagen. Wie du gesagt hast, im April 2020 mit dem Ausbruch der Pandemie ist der Wert noch unten abgesackt. Sehr schnell, sehr tief, hat sich dann aber auch rasch wieder erholt. Also es hat ganz klare Unsicherheit gegeben. im Verlauf der Pandemie, aber hat sich die Branche rasch erholt. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass ein grosser Bedarf da war, zum Beispiel von Unternehmen, die auf Homeoffice umrüsten müssen haben, ganz allgemein ihre Digitalisierung vorantrieben haben. Sind Projekte neu aufgeleistet worden oder schneller umgesetzt worden? Das hat sicher dazu beigetragen, dass sich die Unsicherheit schnell gleitet.
Also die IT-Branche oder die Unternehmen sind dementsprechend Pandemiegewinner, kann man das so sagen. Sie haben volle Auftragsbücher, können zum Teil die Aufträge gar nicht einmal erfüllen, haben profitiert, ja auch in Belang, eben Punkte Digitalisierung, wie du gesagt hast, Punkte Hardwarebestellungen. Also es ist der Branche gut gegangen während der Pandemie eigentlich.
Genau, ja, das hat sich schon vor einem Jahr an einem internationalen Channels Forum abzeichnet. Einer von den Speakern hat gesagt, die IT-Branche ist die beste Branche, in der man aktuell arbeiten kann. Und auch da von den Vertretern vom Swico hat es jetzt geheißen, es sei sehr erfreulich, dass die Branche so gut durch die Krise gekommen ist. Die IT-Branche hat sich als besonders krisenresistent herausgestellt.
Aber es gibt wahrscheinlich auch Bereiche, wo gelitten haben oder zumindest nicht so stark gewachsen sind, wie man es gedacht hat. Wenn ich zum Beispiel an Consumer Electronics denke, an die Lieferschwierigkeiten bei den Chips, an ganz Druckbereich. Es wird lange nicht so viel gedruckt wie früher.
Ja, du sprichst zwei Teilbereiche an, wo man natürlich nicht vergessen darf. Consumer Electronics und Imaging und Printing sind zwei Segmente, die nach wie vor unter der Wachstumsgrenze sind. Aber wie du sagst, es wird nicht mehr so viel gedruckt. Die Lieferschwierigkeiten betreffen Consumer Electronics Branche stark. Da ist vor allem auch eine Unsicherheit da, wenn denn was wirklich geliefert werden kann. Lieferengpässe betreffen aber auch andere Bereiche. Planungsschwierigkeit ist natürlich nach wie vor eine Herausforderung für auch andere Player.
Gibt es weitere Herausforderungen, die Branchen betreffen?
Der Swico-Index erwähnt auch die Rekrutierung. Die meisten Bereiche gehen davon aus, dass die Zahl der offenen Stellen weiterhin steigen wird. Das kann man einerseits natürlich positiv betrachten. Firmen wachsen und brauchen mehr Leute. Andererseits natürlich müssen die Stellen auch besetzt werden. Das ist mit Blick auf den Fachkräftemangel natürlich eine grosse Herausforderung. Vor allem in dem Segment IT-Services, Software und Consulting nennt das Wiko eine sehr grosse Herausforderung für die Firmen.
Bei so einem Index spielt immer der Zeitpunkt der Befragung eine grosse Rolle. Ist die vor oder nach der Omikron-Welle durchgeführt worden?
Ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Die ganz optimistische Betrachtung, die jetzt der Index wiedergibt, ist vor dieser Welle gekommen. Wiko schreibt auch ganz klar, das müssen wir ein bisschen abwiegen, inwiefern jetzt die aktuelle Pandemieentwicklung vielleicht die Stimmung doch nochmal ein bisschen drüber könnte.
Genau, darf der Optimismus ein bisschen dämpfen zumindest und die ganzen neuen Bestimmungen, die jetzt die Firmen wieder müssen umsetzen.
Das war die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Danke vielmals fürs Zuhören.